Jo, und das mache ich wie immer sehr gerne. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und ja, ich freue mich, moin, danke, freue mich, dass ich euch das Wort bringen darf. Und ja, wer letzten Sonntag da war, weiß ja, dass wir da eine, sagen wir mal, etwas herausfordernde Predigt hatten mit dem Titel Test bestanden. Und da ging es darum, dass wir uns die Geschichte aus dem Alten Testament angeguckt haben, wo Isaak seinen Sohn, Abraham seinen Sohn Isaak beinahe hätte opfern sollen und das natürlich dann nicht tun musste, sondern das war ein Test, wo Gott gesehen hat, hier ist jemand bereit, wirklich alles für mich hinzugeben. Und wir haben gelernt, dass man aus dieser Geschichte für heute noch rausziehen kann, dass es das Wichtigste im Leben ist, dass wir Jesus und Gott eben an erster Stelle haben und dass wir ihm vollkommen vertrauen, dass wenn wir ihm alles hingeben, wenn es nichts Wichtigeres als ihn in unserem Leben gibt, dass wir dann die großen Gewinner sind, dass wir dann die Gesegneten sind, so wie Abraham dann ein Segen für die ganze Menschheitsgeschichte im Grunde genommen wurde. Und ich weiß, dass solche Geschichten manchmal ein bisschen überfordernd wirken können, weil die so krass irgendwie sind, aber auch von dem Anspruch, den Gott an unser Leben stellt. Und manchmal gibt es eben auch ja, Christen oder Menschen, die solche Geschichten lesen und ja, die dann auch Christen werden, die mit so einem permanenten Gefühl der Überforderung leben, weil sie denken, dass Gott etwas will, dass sie etwas tun, was sie nicht hinbekommen. Und so fühlt sich dann für einige so ihr gesamtes Christsein an. Über ihnen schwebt immer so der Satz, ich müsste eigentlich noch mehr für Gott tun oder eben noch mehr weglassen. Und ja, es ist wie ein Druck, der da auf ihrem Leben ist. Und ich möchte deswegen heute als Ergänzung zu der Predigt vom letzten Sonntag nochmal das Grundprinzip der Gnade in unserem Leben mit Gott erklären, sodass diese Predigten im Grunde genommen beide zusammengehören. Also wenn du die heute hörst, dann hör dir gerne die vom letzten Sonntag auch noch an und eben auch umgekehrt. Und so heißt die Predigt heute eben, du bist frei und willig, falls du es noch nicht wusstest. Und diesen Titel habe ich mit mehreren Bibelstellen, will ich den heute belegen, aber ich fange mit einer an, und zwar ein ganz bekannter Text aus dem Philipperbrief, den der Apostel Paulus an die Christen in Philippi geschrieben hat, Kapitel 2, Vers 13. Da heißt es, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Ja, und ich möchte mal mit einer kleinen Story beginnen, und zwar musste ich mal irgendwann einen Erste-Hilfe-Kurs machen, und derjenige, der das da uns alles erklärt hat, der war so ein ganz witziger Typ, und der sagte halt so, ja, was machen wir dann, wenn da ein Unfall ist und da liegt jemand rum? Ja, müssen wir natürlich helfen. Genau, sagt er, und warum machen wir das? Ja, sagte jemand so, das ist ja schon moralisch geboten. Und er so, richtig. Aber weil das mit der Moral nicht immer so weit ist, haben wir ein Gesetz dafür. Nämlich, ihr kennt das, dass man eben, das wäre sonst unterlassene Hilfeleistung oder noch schlimmer ist ja sogar Fahrerflucht. Das ist ja alles gesetzlich abgesichert, dass man eben hilft oder nicht irgendwie einfach abhaut. Und ja, es ist eben so, deswegen hat Gott im Alten Testament zum Beispiel, erst dem Volk Israel, aber im Grunde genommen dann ja der ganzen Menschheit, die 10 Gebote gegeben, weil er eben auch wusste, dass es mit der Moral bei uns nicht immer so weit her ist. Und das Krasse ist jetzt, dass selbst die hingegebensten Juden, wie zum Beispiel der Apostel Paulus ja einer war, merkten, obwohl sie wirklich bemüht sind, moralisch gut zu sein, es nicht schaffen, so zu leben, wie zum Beispiel die 10 Gebote das fordern. Wer sich ein bisschen mit dem Alten Testament auskennt und auch der Gesetzgebung dort, weiß ja, dass es über 500 Gesetze gab fürs Volk Israel. Die 10 Gebote sind so die bekanntesten für uns jetzt hier auch. Aber Der Apostel Paulus berichtet einfach aus seinem Leben, dass er sagt, er war wirklich ein hingegebener sogenannter Pharisäer. Also das waren Leute, die das wirklich ernst genommen haben, das Gesetz Gottes. Die kommen im Neuen Testament ja nicht ganz so gut weg bei Jesus, sagen wir mal. Aber um denen mal etwas zugute zu halten, das waren eben auch Leute, die haben wirklich die Gebote Gottes wirklich ernst genommen. Und Paulus sagt, und ich schaffe es nicht, ich will es halten, das Gebot Gottes, die Gebote, aber, sagt er, das Problem ist, diese Gebote, dieses Gesetz Gottes verlangt ganz viel von einem, gibt einem aber gleichzeitig nicht die Kraft, das zu tun, was es verlangt. Na? Ist ja auch so, das ist ja einfach nur so, ist ja ein toter Buchstabe. Ja, wenn dann Unfall ist, du hast jemanden angefahren und du weißt, jetzt bist du vielleicht deinen Job los oder sonst was, ja, und dann einerseits willst du helfen, andererseits, und dann merkst du, dieses Gebot, dieses Gesetz, du musst jetzt Hilfe leisten, gibt dir keine Kraft. Das musst du schon quasi in dir finden, in deiner Moral oder wie auch immer. Und da versagen wir dann eben ganz oft. So, und weil Gott das eben weiß, dass wir Menschen moralisch es nicht hinbekommen, auf seinem Niveau zu leben, hat er gesagt, wie wäre es, wenn ich mein Gesetz, meine Moral, meinen hohen Lebensstandard, meine Ethik in eure Herzen reinpflanze und euch auch noch die Kraft gebe, das zu tun. Also nicht nur, dass ihr das tun wollt, was ich will, sondern dass ich euch auch noch die Kraft gebe, das zu tun. Wie wäre das? Und so lesen wir schon im Alten Testament, dass Gott das eben ankündigt, nämlich im Propheten Hesekiel Kapitel 36, die Verse 26 bis 27. Da sagt Gott zu seinem Volk Israel, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein, dieses Unmoralische, aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Cool, ne? Coole Ankündigung. Und wir als Christen wissen, genau dieses Wunder, dass man ein neues Herz bekommt, also nicht dieses biologische Herz, ne, sondern dieser innere Mensch, dieser moralische Mensch, genau dieses neue Herz bekommt man, wenn man sein Leben Jesus Christus übergibt. Wenn man Jesus Christus in sein Herz hineinlässt, wenn man glaubt, dass er für die eigenen Sünden gestorben ist und wenn man ganz persönlich sagt, ich brauche das für mich. Das ist ja das, was wir Bekehrung nennen. Das hat mit Kirchenmitgliedschaft nichts zu tun oder Säuglingstaufe oder sonst was, sondern das ist eine persönliche Entscheidung, die man treffen kann. Und dann sagt die Bibel, wirst du innerlich von Neuem geboren, willst dann den Willen Gottes tun ab dann und bekommst auch noch die Kraft dazu, so wieder angekündigt. Und die Bestätigung finden wir dann tatsächlich im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 6, Vers 17. Da sagt Paulus dann, aber Gott sei Dank, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Das heißt, das ist die Bestätigung nochmal dieses Philipperbrief-Verses dort, Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Das ist doch genial, oder? Das ist das, was Christsein eigentlich bedeutet. Und viele Menschen auch in unserer Gesellschaft meinen, Christsein bedeutet, also wenn man es ernst meint, dass das Leben dann ohne Freude ist, weil man ja dann Gebote halten muss, die man gar nicht halten will, weil man die auch gar nicht einsieht. Und wenn man das von Jesus dann noch ernst nimmt, wenn er dann schreibt eben, du sollst noch nicht mal eine Frau, mit der du nicht verheiratet bist, begehrlich anblicken und du sollst nicht lügen und all solche Sachen, wo man denkt, wie soll das ein Mensch hinbekommen? Und dann erscheint einem das irgendwie unmöglich. Aber durch diese Bibelverse sagt Gott, es ist dir möglich, anders zu leben. Und das bedeutet eben, als Christen gehorchen wir Gott freiwillig. Wir sind nämlich frei von der Sünde und willig, Gottes Willen zu tun, wie wir da in Römer 6, 17 lesen. Und um das jetzt von der Theologie ins Praktische so ein bisschen zu kommen, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ein Pastor hat mal erlebt, dass er samstagmorgens, als er Jugendlicher noch war, aufwachte, weil nebenan im Zimmer seiner Schwester war, Staubsaugergeräusche zu hören. Und die hatte offensichtlich ihr Zimmer gestaubsaugt. Und er fragt dann seine Mutter, was ist denn da los? Warum? Du hast doch immer Ärger mit ihr, weil sie ihr Zimmer nicht staubsaugt. Warum macht sie das auf einmal? Sie hat jetzt einen Freund, sagt die Mutter, und der kommt heute zu Besuch. Das bedeutet, das Gebot der Mutter, wenn du so willst, mach mal hier ein bisschen sauber und staubsaugen, was sonst öfters kam, stieß bei ihr nur auf Widerwillen, weil sie wollte es nicht tun und die Kraft hatte sie offensichtlich auch nicht. Aber jetzt ist was in ihrem Herzen passiert, jetzt ist ihr das auf einmal wichtig, weil sie, wenn der Freund kommt, nicht möchte, dass das aussieht wie bei Hempels und am Sofa. Ich weiß nicht, wo das so aussieht. Bei euch sicherlich nicht. Versteht ihr? Da ist quasi im Herzen was passiert. Auf einmal will sie das tun. Und das ist das, was Paulus meint. Du willst, wenn Jesus in dein Herz kommt mit seinem Heiligen Geist, du willst auf einmal Gottes Willen tun und das eben freiwillig. Und das ist eben dieses Freiwilligkeitsprinzip, was auch jetzt hier gerade schon bei der Kollekte anklang, das gehört eben auch ganz stark zum Thema Finanzen. Wenn wir als Christen Geld spenden, zum Beispiel in unsere Kirche oder in andere Bereiche, wenn wir es zum Beispiel armen Menschen geben, dann sagt Paulus in 2. Korinther 9, Vers 7, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang. Denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Das ist ganz wichtig. Und wir haben Millionen Menschen, die werden gezwungen durch die Kirchensteuer, etwas zu zahlen, was viele gar nicht möchten, aber sie trauen sich nicht auszutreten. Kostet 40 Euro. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir jetzt auf das Geld gehen. Gott will nicht, dass du unter Zwang spendest, sondern freiwillig für die gute Sache, die er dir aufs Herz gelegt hat, was ja Jule auch gesagt hat, ne, was dir auf dem Herzen ist. Das ist das Prinzip, wie Gott möchte, dass du zum Beispiel von deinem Geld weitergibst. Und diesen grundsätzlichen Ansatz finden wir auch schon im Alten Testament, wenn es darum geht, Almosen für die Armen zu geben. Da heißt es in 5. Mose 15, Vers 10, gebt ihnen gern, was sie brauchen, ohne jeden Widerwillen. Dafür wird euch der Herr, euer Gott, bei all eurer Arbeit segnen und euch Gelingen schenken. Das bedeutet heute, auch wenn du Christ bist, gib dem Obdachlosen, nur wenn du es wirklich willst. Und nicht widerwillig, weil ich bin ja Christ und vielleicht noch die anderen haben gesehen, dass ich dem jetzt was gebe, noch sowas. Ne? Oder Gott, hast du gesehen, wie gut ich bin? Das will Gott gar nicht. Er will, dass du das freiwillig machst, weil dir zum Beispiel da der Mensch wichtig ist. Bedeutet auch, spende nur für die Kirche, in die du gehst, wie zum Beispiel diese, von ganzem Herzen, wenn du es wirklich meinst. In 1. Chronik 29, 8 bis 9, da heißt es, wer Edelsteine besaß, brachte sie dem Schatzmeister Jehiel aus der Sippe Gershon, damit er sie zum Tempelschatz legte. Das ganze Volk freute sich über diese Freigebigkeit, denn alle wollten von ganzem Herzen den Tempelbau unterstützen. Auch König David freute sich sehr darüber. Und der steht im Grunde genommen heute für Jesus. Spende gerne für deine Kirche, in die du gehst, und Jesus freut sich darüber. Aber mach es eben gerne und nicht, die Kirche will nur mein Geld. Das ist nur teilweise der Fall. Und jetzt kommt was Wichtiges. Im Grunde genommen ist es wie in der Ehe. Will eine Frau, dass ihr Mann ihr nur unter Zwang Blumen schenkt? Ich glaube nicht. Das wäre eine komische Ehe auf jeden Fall. Oder wie ich mal die Geschichte hörte, mein Pastor erzählte, da kam ein Pärchen in Eheseelsorge und die Frau erklärte, was so das Problem ist. Also zum Beispiel hätte ihr Mann neulich ihren Frühstück ans Bett gebracht. Und sie fragte, oh, das ist ja nett, warum das denn? Und seine Antwort, ja, ich habe gehört, dass man das so machen soll. Verstehst du? Die gleiche Spende, aber mit einer unterschiedlichen Herzenshaltung macht den großen Unterschied. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem ganz wichtigen Punkt, das ist jetzt so der Mittelpunkt der Predigt. Es hat mit Liebe zu tun. Liebe zu Gott und zu dem, was er liebt. Und Gott liebt die Armen, Gott liebt seine Kirche. Ich weiß noch, wo ich mal in einer Veranstaltung war, da meinte ein Pastor, Gott mag Pastoren. Da muss man mal drüber nachdenken, so ja. Und deswegen möchte Gott auch nicht, dass du aus Zwang zu ihm betest oder wie wir in unseren Kreisen sagen, eine stille Zeit hältst. Er möchte nicht, dass du aus Zwang Lobpreis machst oder aus Zwang in der Bibel liest. Wenn das bei dir der Fall ist, dann lass es lieber sein. Wenn es mit Faulheit zu tun hat und Undiszipliniertheit, das ist ein anderes Thema. Das müssen wir alle irgendwie lernen. Aber wenn es mit einem Zwang zu tun hat, den du von Gott her empfindest, dann spreche ich dir Psalm 54, Vers 8 zu. Da sagt der Psalmist nämlich, ich will dir gerne freiwillig ein Opfer darbringen und dein Lamm loben, Herr. Denn er ist gut. Ich will es dir freiwillig geben. Das ist das, was Gott gefällt. Und deswegen hat der, vielleicht nicht allen, aber sonst sehr bekannte Prediger aus dem 19. Jahrhundert, Charles Haddon Spurgeon, der hat in London damals schon eine Kirche gehabt, da kamen 2000 Leute, die seine Predigten hören wollten. Seine Predigten wurden in der Zeitung in London abgedruckt. Und der hat mal gesagt, Gehorsam, der nicht freiwillig geschieht, ist ungehorsam. Und da kommen wir wieder, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich habe die Predigt, die trug zuerst den Titel, Gehorsam lohnt sich. Na? Und das Wort Gehorsam hören wir nicht so gerne. Aber jeder, der schon mal versucht hat, Kinder zu erziehen, weiß, dass Gehorsam eine ganz tolle Sache ist. Deswegen, Gehorsam, der nicht freiwillig geschieht, ist ungehorsam. Gott will das nicht. Gott will nicht dieses gezwungene, gesetzliche, widerwillige. Für ihn ist das religiös, unerlöst, alttestamentlich. Wir im Neuen Testament, im Neuen Bund, leben mit einer anderen Motivation, zu Gott zu beten oder zu spenden oder ihm zu dienen. Und deswegen ist gesundes und freudiges Christsein auf eine gewisse Art eben auch ein Geheimnis. Man will Gott gefallen und man will seinen Willen tun. Und ich kann mich noch erinnern, als ich neu bekehrt war. Ich hatte ja übrigens am Dienstag Geburtstag. Vor 31 Jahren habe ich mich bekehrt, am 27. Mai 1994. Und gegen 21 Uhr. Und wir kommen nach Hause. Ich und mein Bruder waren auf so einer Veranstaltung. Ich habe gesagt, hier Jesus, ich möchte auch Vergebung meiner Sünden. Komm in mein Herz, mach mich neu. Und wir kommen nach Hause und ich bin von Neuem geboren. Nur das wusste ich in dem Moment noch nicht. Ich wusste, ich habe mich bekehrt, das wusste ich. Aber dass Gott mich jetzt von Inneren von Neuem geboren hat, das habe ich alles später dann theologisch erst verstanden. Aber wir waren beide ja schon zu Hause ausgezogen und deswegen lagen wir in meinem alten großen Jugendzimmer. Er in der einen Ecke mit dem Bett, ich in der anderen Ecke mit dem Bett. Wir liegen da so und ich frisch bekehrt. Und Gottes Geist, der jetzt in mir war, gibt mir einen Impuls. Wusste ich ja nicht. Ich nur so zu meinem Bruder, tja, jetzt sollten wir mal beten, wa? Ich habe keine Predigt darüber gehört. Ich habe keine Bibel gelesen, wo heißt, mach das. Sondern in mir war der Geist Gottes. Und mein Bruder so, ja. Und dann fing er an, Jesus hier, Jesus da, Jesus tralalala, sag ich mal so, ne? Jesus oben, unten und so. Und dann war ich dran und ich dann so, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, sag ich. Und er so, ja, das lernst du Jesus ja jetzt erst kennen. Aber ich will damit sagen, dieser Impuls, ich sollte jetzt beten, zu meinem Schöpfer sprechen, der kam nicht von außen, kein Gebot von außen, sondern das war Gott in mir. Und dann ging es am nächsten Tag weiter. Ich wach auf, schwing mich über die Bettkante, sitze da so und ich spüre in meinem Innern, ist etwas anders. Da ist jetzt was neu, da ist jetzt was passiert. Das fühlte sich sehr gut an. Und dann kam als nächstes der Impuls, auch den habe ich nicht als Impuls wahrgenommen, sondern es war auf einmal in mir drin, da sollte ich jetzt anderen auch von erzählen. Ich fahre heute Nachmittag zu und werde denen erzählen, was kann ich denn mal sagen? Ich glaube jetzt auch. Und dann fand ich für mich die Formulierung gut, ich folge jetzt auch Jesus nach. Das hatte ich mir so vorgenommen. Und dann spreche ich mit dem einen Freund, nachdem schon das nicht so gut ankam, dass ich jetzt auch Christ geworden war, habe ich den angefangen, von Jesus zu erzählen, dass er den auch braucht. Da hatte ich noch nie gelesen, dass in der Bibel steht, geht hin und macht alle zu Jüngern und so weiter. Ich kannte dieses Gebot gar nicht. Aber es war in mir, ich wollte und offensichtlich hatte ich auch die Kraft dazu. Und dann kam noch die Kraft des Heiligen Geistes dazu und dann war sowieso mein ganzes Leben vollkommen anders. Und dann bin ich ins Christuszentrum Braunschweig gegangen damals, wo ich studiert habe. Und dann war ich da ein paar Wochen, ein paar Monate, weiß ich nicht mehr, ein paar Wochen. Und dann kam eine Ansage von vorne. Ja, in, weiß ich, 4 Wochen oder so haben wir wieder Taufe. Und wer sich taufen lassen möchte, der kann ja dann nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Und der Gottesdienst war zu Ende. Und ich nach vorne, weil in mir war nur drin. Ja, natürlich will ich mich taufen lassen. Und überhaupt, was kann ich denn jetzt noch tun, um Jesus zu gefallen? Da musste keiner nochmal sagen, und Taufe ist auch wichtig und wäre auch dran, so wenn man sich bekehrt hat, sich langsam auch mal taufen zu lassen. Verstehst du? Das war in mir. Und dann natürlich auch, habe ich ja schon mal erzählt, jetzt bin ich in Erzähllaune. Ich habe damals, bevor ich noch kein Christ war, zu meinem Bruder gesagt, der vor mir sich bekehrt hatte, und wehe, du stellst dich irgendwo hin auf so einen Platz und verteilst so Hefte. Das ist das Allerletzte, habe ich gesagt, ne? So Zeugen Jehova-mäßig und so. Und dann bin ich neu bekehrt, wieder ein paar Wochen später, der damalige Jugendleiter geht nach vorne, ja, und so nächsten Samstag machen wir wieder einen Straßeneinsatz, also wer will denn da mitkommen? Und ich so, ich! Und dann stand ich da auf der Straße, ja, und so, ich wollte mal von Jesus erzählen und so, weißt du, ich habe keine Predigt über Evangelisation gehört. In 31 Jahren habe ich noch nie jemandem von Jesus erzählt, weil ich das muss. Weil das dran ist für einen Christen. Das ist mir fremd. Ich gebe schon zu, dass ich sehr viele Bücher über Gebet gelesen hatte und mir dann dachte so, ja, jetzt muss ich wohl doch mal ein bisschen mehr beten. Ja? Und dann kam schon dieser Zwang, diese Schwere da ins Leben rein. Und da muss jeder Christ mit umgehen, was ist Disziplinlosigkeit, was ist Gesetzlichkeit, da muss jeder seinen Weg finden. Aber dieser Wunsch, das Ding freiwillig zu tun, ist von Gott. Und dazu gehört eben auch, seiner Kirche zu dienen. Ich habe ja mal erzählt, ich sprach mal mit irgendeiner Frau, die auch in der Kirche mitarbeitete, und habe ich so erzählt, wie ich das so sehe. Und sie so, du scheinst das echt gerne zu machen, ne? Weil sie offensichtlich nicht mehr. Aber es steht ja auch in 1. Petrus 5, Vers 2. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Das ist das normale Christsein. Das finden wir alle klasse. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt es dann, wenn wir nicht Gottes Willen tun? Und schon gar nicht freiwillig und bereitwillig und so weiter, wie ich das jetzt beschrieben habe. Dann kommen wir wieder zu dem Schlüsselsatz der Predigt. Es hat mit Liebe zu tun. Dann bedeutet das nämlich, wir haben in unserer Liebe und in unserem Vertrauen zu Gott nachgelassen. Wir lieben jetzt nicht mehr so stark ihn und das, was er liebt. Und wenn wir dann die Dinge trotzdem tun, aus Zwang, sind wir vom Gesetz und nicht von der Gnade motiviert. Denn das Gesetz zwingt uns und die Gnade motiviert uns. Und Gott zwingt uns nicht. Das ist so ein Prinzip. Also zum Beispiel eine Stelle habe ich hier noch gefunden, da schreibt der Apostel Paulus an seinen Freund Philemon. Da ging es darum, da war jemand abgehauen und er sollte zurückkommen. Und dann sagt Paulus, aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Ihr merkt, das ist ein Grundprinzip im Umgang miteinander und im Umgang von Gott mit uns. Und die Frage ist halt, wenn du merkst, dass dein Leben nicht mehr so fröhlich und freundlich und christlich und wie es mal früher war. Man braucht immer nur vergleichen mit, wie war es am ersten Tag nach deiner Bekehrung? Wie hast du dich da gefühlt oder die ersten Wochen, wie auch immer? Und das ist eigentlich da, wo es immer sein soll. Und wir erleben so viele Dinge im Leben, auch schlechte Dinge, wo wir Fragen haben, wo vielleicht Zweifel kommen, wo in der Kirche das nicht so gut läuft. Und da wird unser Glaube auch durchgerüttelt. Und deswegen ruft uns Gott immer wieder in seine Nähe, damit wir neu aus Liebe die Dinge tun. Und deswegen ist die Lösung, was du jetzt tun kannst, nicht jetzt noch einen Dauerauftrag nochmal erhöhen und was weiß ich, sondern du darfst dich neu in Jesus verlieben. Du darfst dich neu von seinem Heiligen Geist erfüllen lassen. Weil er will das ja durch dich machen. Das ist die große Lösung. Denn wer geliebt wird, reagiert mit Liebe. Es geht also darum, sich mehr von Gott lieben zu lassen, anstatt jetzt dieses Gebot, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, sondern noch bevor du ihn liebst, musst du dich erstmal von ihm lieben lassen. Weil ich als Neubekehrter, ich kannte Gott ja gar nicht wirklich. Ich habe 10 Monate lang über Jesus gelesen, der war gut drauf, fand ich so, und erstrebenswert, so zu leben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn geliebt habe, weil das war ja erstmal eine Figur einfach so in der Weltgeschichte irgendwie. Aber als ich dann ihn in mein Leben gelassen habe, kam ja die Liebe Gottes und die hat mich motiviert. Das heißt, es geht darum, dass du in die Nähe von ihm kommst, durch Gebet, dadurch, dass du sein Wort liest, dadurch, dass du in einen Gottesdienst gehst, Lobpreis mitmachst, dadurch, dass du vielleicht ein Buch darüber liest, über das Vaterherz Gottes, die Vaterliebe Gottes, dass du merkst, ach, der liebt mich, auch wenn ich die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre das nicht so gemacht habe, wie das Gesetz es eigentlich vorschreibt. Versteht ihr? Ach, der liebt mich trotzdem. Ja, dann könnte ich den ja auch wieder lieben. Ja, und dann will ich ja auch so leben. Das ist das große Geheimnis. Und deswegen, ich habe zuerst überlegt, ob wir das Abendmahl sogar nach der Predigt hätten machen sollen, aber ich habe es jetzt so gelassen. Jesus starb freiwillig für dich am Kreuz. Der Vater hat ihn nicht gezwungen, sondern weil er uns so liebt und weil er den Vater so liebt, wir leben ja in einer göttlichen Dreierschaft, Vater, Sohn, Heiliger Geist, hat er das freiwillig gemacht. Und das darf uns wieder motivieren, auch die Dinge freiwillig zu tun. Weil Gott verlangt nichts von uns, was er nicht selbst vorgelebt hätte. Nichts. Jesus hat sich sogar taufen lassen, obwohl er selbst nie eine Sünde begangen hat. Also er war nun wirklich der einzige Mensch, auf den das nicht gepasst hätte. Er hat gesagt, ja, so unter uns, dann machen die anderen das halt nicht, so ungefähr. Ne? Also selbst das hat er vorgemacht. Und das bedeutet, weil er freiwillig für uns ans Kreuz gegangen ist, sollen wir auch die Dinge freiwillig tun. Das bedeutet also für heute die Botschaft für dich ist, erkenne, dass du frei und willig bist. Denn du hast ein neues Herz bekommen, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast und sein Geist wohnt in dir. Und das bedeutet, jetzt kommt die Ergänzung zur Predigt vom letzten Mal, Du stehst nicht unter Druck, dein Isaak herzugeben. Tu es nur, wenn du es willst. Denn wer die Predigt gehört letztes Mal hat, weiß, Gott hat Abraham nicht gezwungen, das zu tun. Da steht nichts drin, da wurde keine Konsequenz angekündigt, wenn du es nicht machst oder so, sondern gib mir deinen Sohn. Und weil Abraham Gott so gut kannte und so viel Vertrauen hatte, hat das halt gemacht. Ihr dürft schon mal wieder nach vorne kommen, weil jetzt wollen wir natürlich Gott auch dafür gleich nochmal danken. Ich lade euch ein, schon mal aufzustehen. Und ich fasse das jetzt in einem Satz zusammen, was ihr heute gelernt habt. Gott hat uns durch den Tod von Jesus dazu befreit, freiwillig und ohne Druck seinen Willen zu tun, weil wir ihn lieben und das, was er liebt. Und die Frage an dich ist jetzt halt einfach, bist du unter Druck des Gesetzes, dann komm unter die Gnade. Bist du überhaupt schon bei Jesus? Kennst du Gott überhaupt schon? Nein, dann komm heute zu ihm. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt. Und wir wollen einfach jetzt nochmal in Gottes Gegenwart kommen und gib ihm während des, ich bete danach natürlich noch für euch, aber bring ihm einfach das hin, was dich jetzt vielleicht auch angesprochen hat, wo du weißt, das ist etwas, was dich betrifft. Und dann wird Gott dir begegnen. Herr Jesus, und wir danken dir, Herr, dass du das alles möglich gemacht hast, dass wir so anders leben können, dass wir ein neues Herz bekommen konnten. Danke, Herr, dass du das möglich gemacht hast durch deinen Tod am Kreuz und dass du auch durch diese Freiwilligkeit unser Lebensprinzip für uns Christen deutlich gemacht hast, Herr. Herr, und ich danke dir jetzt auch, dass hier viele Herzen sind, die freiwillig hierher gekommen sind. Und wo doch sich immer wieder auch ein Zwang und ein Druck breit macht. Und ich bitte euch, dass ihr einfach mal die Augen schließt und ich möchte jetzt gerne einfach fragen, wer ist hier, der sagt, das ist meine Herausforderung, da brauche ich Gebet. Dann heb einfach mal kurz deine Hand zu sagen, ja Gott, hier bin ich, ich gebe dir mein Herz, das oft darin zurückfällt, dass ich Dinge irgendwie aus Zwang tue oder mich da irgendwie unter Druck fühle. Heb einfach mal deine Hand. Gott sieht dein Herz und will das jetzt genau berühren. Okay, danke, ihr könnt die Hand wieder runternehmen. Und ich bete jetzt für dich, der du dich gemeldet hast, dass Gott das jetzt einfach nochmal ganz tief in dein Herz reinschreibt. Eigentlich steht es da schon lange geschrieben, geliebt, bedingungslos, mit Kraft im Herzen Gott zu lieben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem, der sich gemeldet hat, einfach seinen persönlichen Weg zeigst, dort in die Freiheit reinzukommen, die du bereitet hast. Im Grunde genommen ist das auch die Stadt Jericho, ja, die dort im Wege stehen kann, die aber eigentlich uns gehört. Das Land, wo Milch und Honig fließt, das bedeutet, dass wir Menschen sind, die das Leben mit Gott freudig genießen, auch wenn es herausfordernd wird. Und deswegen nimm diese Stadt ein, die dem entgegensteht, in Gottes Freiheit zu leben. Und wir haben gehört, die Stadt wurde eingenommen durch den Lobpreis und die Kraft Gottes. Komm in seine Nähe und lass dich von ihm lieben, bevor du ihn wieder liebst. Bete, dass du diese Herzen und unser aller Herzen ganz neu auf diese Gnade ausrichtest, die du uns geschenkt hast durch deinen Heiligen Geist, durch deinen Tod am Kreuz. Ich glaube, dass Gott wirklich zu euch sagt, nicht nur die ihr euch gemeldet habt, aber den Druck, den du spürst, der ist nicht von mir. Ich bin dein liebender Vater. Ich ziehe dich, ich drücke dich nicht, ich ziehe dich mit Banden der Liebe. Es ist der Feind, der dich unterdrückt mit Verdammnisgedanken, mit vergleichenden Gedanken. Gedanken, nicht zu genügen, nicht genug getan zu haben, es wieder falsch gemacht zu haben, die Anklage kommt nicht von mir, sagt dein Gott dir. Denn Jesus ist dein Anwalt, der für dich spricht. Und ich bete, Herr, dass hier heute Morgen Durchbrüche geschehen und Anfänge geschehen, in dieser Gnade Gottes zu leben, die Dinge freiwillig zu tun. Und sie lieber nicht zu tun, bevor man sie aus Zwang tut. Auch diesen Mut zu haben, dort einen neuen Weg zu gehen, einen neuen Schritt zu gehen. Danke, Herr, dass du das jetzt heute Morgen wirkst. Mindestens als Beginn eines Prozesses der Heilung von Religiosität. Danke, Herr, dass du jeden siehst, Herr. Und danke, Herr, dass diese Botschaft heute zusammengehört mit der Botschaft vom letzten Sonntag, dass sie sich ergänzen. Danke, Herr, dass du uns auf diesen Weg mitnimmst, in Freude und Liebe zu dir, unser Christsein zu leben, Herr. Und dazu möchte ich dich auch einladen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen. Vielleicht kennst du ihn vom Hörensagen, aber du kannst nicht sagen, ich kenne diesen Jesus, weil er in meinem Herzen lebt. Dann ist für dich auch heute Morgen das Wort, Jesus ist nur ein Gebet von dir entfernt. Es muss nur ein Gebet sein, was vom Herzen kommt, ein freiwilliges Gebet, wo du sagst, Gott, auch ich bin natürlich ein Sünder und ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist am Kreuz und dass du mir Vergebung schenken willst und dass ich dadurch ein Kind Gottes werden kann. Wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dass Jesus der Herr deines Lebens wird, dass du ab jetzt ihm nachfolgen möchtest, freiwillig mit Freude, aber wo eine Lebenswende in dein Leben reinkommen darf. Vorher bist du in die Richtung gegangen, jetzt gehst du mit Jesus in die andere Richtung. Wenn du dazu bereit bist, diese Bekehrung, wie ich es beschrieben habe von mir, dann lade ich dich ein, dass du heute Jesus in dein Leben aufnimmst. Und das ist eine Lebensentscheidung, die fordert auch ein bisschen Mut. Deswegen möchte ich auch hier das auch nochmal so machen, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, der diesen Jesus in sein Leben aufnehmen möchte, sich bekehren möchte zu Jesus, dann heb einfach kurz deine Hand als Zeichen für Gott und für mich und dann beten wir gemeinsam mit dir und Jesus wird in dein Herz kommen. Heb einfach kurz deine Hand und dann werden wir gemeinsam beten. Danke, danke für eure Hände und ich bete das einfach Satz für Satz vor und wenn dieser Satz, den ich vorbete, ein Satz nach deinem Herzen ist, dann betest du ihn einfach laut mit den anderen mit. Und dann wird Jesus in dein Herz kommen und dich neu machen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir ab jetzt nachfolgen. Mach du mein Leben neu. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal so gebetet hast, dann lade ich dich ein, jetzt nach dem Gottesdienst noch zu mir hier nach vorne zu kommen, damit ich dir erklären kann, wie du deinen Weg mit Jesus weitergehen kannst. Darüber hinaus möchte ich wie immer alle einladen, wenn du Gebet haben möchtest für irgendeine Not, Herausforderung in deinem Leben, dann kommen da jetzt Geschwister hier nach vorne, die möchten gerne für dich beten. Ihr dürft euch hier schon mal hinstellen. Oder haben wir heute keine? Doch, genau. Genau, stellt euch hier gerne schon mal auf. Auch wenn du krank bist zum Beispiel, beten wir hier gerne auch dafür, dass du gesund wirst. Wenn du eine Frage hast an Gott, wollen sie gemeinsam mit dir auf Gott hören. Ansonsten seid ihr eingeladen, wie gesagt, nach unten jetzt noch zu kommen. Alle Gäste, die neu sind, kommt gerne zu der Welcome Lounge, zu Welcome to Church. Und alle anderen gerne, dürft gerne zum Picknick bleiben. Einladen möchte ich auch alle gerne am Dienstagmorgen früh um 6 hier zu unserem Let's Pray zu kommen. Wir sind immer sehr gesegnet, wenn du gesegnet werden möchtest und ein Segen sein möchtest durch dein Gebet. Komm gerne dazu, dort hinten im Schulungsraum treffen wir uns dann eine Stunde. Und ihr seid eingeladen, nächsten Sonntag wieder zu kommen. An Pfingsten, Suko wird das Wort bringen. Es wird bestimmt sehr dynamisch. Und ja, kommt gerne und ich bete jetzt noch zum Schluss und dann sehen wir uns hoffentlich noch unten. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst. Danke, dass du uns begegnet bist. Danke für diese gemeinsame Zeit, die du uns hier geschenkt hast, Jesus. Und Danke, dass du auch mit uns gehst, wenn wir heute nach Hause gehen. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.